Deutschlandfunk. Freistil.
In einem Notenband mit sehr aufwendig gesetzten Noten des 19. Jahrhunderts, boah, so volle Ladung, flog ein Blatt raus und ich dachte erst, es ist ein loses Notenblatt. Nein, es war eine Planungsskizze für die Blockade von St. Petersburg.
Ich bin Walter Filz, der Sohn von Karl-Heinz Filz. Und ich habe mit einer großen Sammlung von Dingen zu tun, die mein Vater hinterlassen hat.
Es war ein großes Foto, ein DIN A4-Foto und es zeigt eine Küstenlandschaft. Und ganz oben links steht Stellungsplan. Und rechts steht, glaube ich, Juni 41 und es war auf jeden Fall mehrere Monate vor Beginn der Blockade. Ich denke mal, Sie und ich hätten das vielleicht einfach weggeschmissen.
Jetzt gerade gucke ich mit einem schrägen Blick nach oben auf 6 Meinzelmännchen, die irgendein wahnsinniger Geist gestrickt haben muss. 6 handgestrickte Meinzelmännchen, wer macht denn sowas?
Also es gibt eigentlich schöne Hinterlassenschaften. Man erbt eine Villa oder ein Zinshaus, was einem ein sorgenfreies Leben ermöglicht.
Vielleicht wurde es aber auch nicht weggeschmissen, weil es an eine sehr bewegte Zeit erinnerte.
Dann gibt es die Hinterlassenschaft von Gerümpel, wo man wirklich nicht weiß, wohin damit, was tun damit. Oder man ist traurig, weil es keine Hinterlassenschaft gibt. Und dann ist man neidisch. Also keine schöne und problematische.
Etwas ist da. Und es ist nicht von mir.
Dieser Satz fungiert als Interviewköder.
Etwas.
Ja.
Und das ist eine Hinterlassenschaft?
Ja.
Interessant.
Ja, Dasein im Sinne von in meiner Sphäre sein. Ne?
Hinterlassenschaften. Vom Umgang mit Vorgefundenem.
Das ist da, das ist... Nö, das Gegenteil. Also, etwas ist von mir da und ich bin nicht mehr da. So rum vielleicht.
Ein Feature von Florian Felix Wey.
Hätte man mich in irgendeiner wahnsinnigen Quizshow vor 7 verschieden gestaltete Vitrinen gestellt mit der Frage, welche ist von ihrem Vater, die hätte ich todsicher erkannt. Jetzt müsste ich konkret werden. Soll ich das oder passt das dann nicht mehr in die Dramaturgie?
Walter Filz ist Dramaturgiefachmann, denn er leitet die Feature-Redaktion des SWR. Aber nicht deswegen taucht er in dieser Sendung auf. Er taucht auf, weil ihm sein Vater Karl-Heinz Filz etwas Bemerkenswertes hinterlassen hat.
Mit ner Partnersch geboren, dort oben in der Tech, haben wir uns geschworen, wir jahren unsere Welt.
Was allerdings stimmt, eine Sendung braucht eine Dramaturgie so sehr wie eine Spannungskurve. Sie ist ja kein loser Haufen von Vorgefundenem. Oder wenn sie das wäre, müsste dieser geordnet werden, mindestens zunächst klassifiziert.
Die Hinterlage, das Hinterlegen, das Hinterlegte, Hinterlass, Nachlass, Hinterlassen, Zurücklassen, einem bei seiner Abreise ein Andenken hinterlassen, einen Befehl hinterlassen, er hat es so hinterlassen, vor seiner Entfernung so angeordnet.
Schreibt ein Autor namens Wey.
Der heißt wie ich.
Johann Baptist Friedrich Wey, praktisches Handwörterbuch des deutschen Sprachgebrauchs, 1867.
Bei seinem Tode zurücklassen, verlassen, Geld und Gut, ein ansehnliches Vermögen, nichts als Schulden. Er hinterließ seinen Kindern nur seinen ehrlichen Namen, hinterlassene Schriften, Werke, das Hinterlassene, Verlassenschaft.
Was ein Verstorbener auf der Erde zurückgelassen hat.
Nicht alles, was Sie da finden, ist besonders angenehm, aber es gehört dazu und ich bewahre es auf. Ich habe ein neues kleines Archiv angelegt und da ist unter anderem das Abiturzeugnis meines Urgroßvaters, das aussieht wie ein Deckblatt einer mittelalterlichen Handschrift mit Gold. Für mich ist das eine große Erfahrung gewesen, dass das Abitur so wertig war, dass man sich solche Mühe gegeben hat damit.
Susanne Meyer, Autorin des Buches »Die Dinge unseres Lebens« über ein volles Haus, das sie peu à peu leergeräumt hat.
Und aber auch die Entnazifizierungsurkunde, der Ehevertrag, das bewahre ich alles auf, weil ich auch meinen Kindern die Chance geben möchte und den Enkeln, irgendwann mal zu gucken, woher kommen wir.
Tatsache ist, ich komme nicht von Johann Baptist Friedrich Wey her. Vermutlich sind wir nicht verwandt. Und niemand in meiner völlig anderen Weihsippe hat über Generationen das prächtige zweibändige Wörterbuch mit eingeprägt königlichem Wappen und Goldschnitt vererbt. Ich habe es in einer Art Ahnenerschleichung im Antiquariat erstanden und es meiner Bibliothek einverleibt. In meiner Lesart gilt das als lobenswerte Asylgewährung. Für derartige Aktionen bin ich anfällig. Das Buch dankt es mir aber. Es gibt mir nämlich das Organisationsprinzip für dieses Feature vor. Warum nicht ein Handbuch der Hinterlassenschaften konzipieren?
Atommüll.
Einweggläser.
Geld.
Lochkarten.
Probleme.
Ausscheidungen.
Problemlösungen.
Bücher.
Erinnerungen.
Karnevalskitsch.
Dieser kleine Clown aus Zellophan, von dem man jetzt gar nicht mehr so weiß, woraus er ist, der ist aus Marzipan.
Köln, Eigelsteinviertel, eine museale Dachmansarde. Walter Filz deutet in einen Schaukasten.
Dieses Marzipan steht hier seit über 20 Jahren und hat sich inzwischen in so eine Dieter-Roth-artige Plastik verwandelt, also Kunst, die lebt. Dieses Marzipan zerfällt langsam, es wird immer blasser und bröseliger und inzwischen sieht dieser Clown ja aus wie eine Plastikskulptur, die durch einen Atomkrieg gegangen ist. Und das war eben meinem Vater auch wurscht und egal, wie haltbar diese Dinger sind. Hat er einen Marzipan-Clown geschenkt bekommen, ist er umgehend hier in eine Vitrine gewandert und wurde ausgestellt.
Florian Felix Weiß, kleines Handbuch der Hinterlassenschaften. K wie Karnevalskitsch.
Vitrinen voller funkelnder und schimmernder Orden, Anstecknadeln, Broschen, Nippesfiguren, Sammeltassen. Kurzum, Memorabilien einer bestimmten rheinischen Lebensart. Mit seinem Tod im Jahr 2003 hinterließ der Koch Karl-Heinz Filz seinem Sohn Walter eine wahre Schatzkammer.
Irgendwann so mit 12, 13 Jahren war ich zwischenzeitlich ein seltsam materialistisches Kind, wie aber wahrscheinlich alle 12-Jährigen, und habe dann einfach mal gefragt, sag mal diese Orden, was sind die denn wert? Und dann sagte er, also die kriege ich natürlich verliehen, aber jemand, der die nicht verliehen bekommt, also der muss natürlich für die Orden zahlen, ich würde mal sagen so 50 bis 100 Mark pro Stück. Und dann habe ich tatsächlich so als 12-Jähriger so eine Überschlagsrechnung gemacht, dachte, Mensch, so viele Orden sind schon da, 100 Mark pro Stück, könnte das nicht dazu führen, dass ich überhaupt nicht arbeiten muss im Leben? Für meinen Vater selbst waren diese Orden wirklich im Sinne von Orden, das waren Ehrenbekundungen, das waren Dinge, die er bekommen hat für seine Leistungen. Er hat was für den Verein getan, für den Karneval, er hat etwas getan und dafür gibt es Orden. Also im Grunde war das System und ist das System genau dasselbe wie bei militärischen Orden. Also er hat diese Orden mit Stolz nach Hause gebracht.
Ha! Der Stolz der Väter ist die Last der Söhne.
Ja, gibt's kein Marbacher Karnevalsarchiv?
Der Witz ist natürlich, diese Orden gibt es in Unmengen. Alle möglichen Leute haben sie verliehen bekommen. Und wenn man heute auf irgendeine Plattform wie eBay geht, dann sieht man, dass diese Orden mit einem Grundpreis von 1 Euro auch nicht weggehen. Also das ganze Wertschöpfungsprinzip dieser ganzen Geschichte hat einfach nicht funktioniert. Am Ende bleibt das Glitzern. Die werden wahrscheinlich wirklich glitzernd oder nicht in der Tonne landen.
Viele Dinge sind unwichtig, heute völlig irrelevant, sind eigentlich Abstrusitäten und Kuriositäten. Und das kann man sicher als Gerümpel bezeichnen. Und das wäre sehr schön, wenn man davon sich befreien könnte.
Sebastian Scherer, emeritierter Professor für Kriminologie in Hamburg.
Es wäre eigentlich schön, wenn man ein Strafgesetzbuch hätte, wenn man schon ein Strafgesetzbuch braucht, in dem nur Sachen drinstehen, die wichtig sind und die verständlich sind.
Zum Beispiel die Störung einer Bestattungsfeier.
Dafür gibt es eine eigene Strafgesetznorm?
Da muss ich jetzt leider gestehen, ich weiß nicht, bei welcher Beerdigung der Gedanke zu diesem Paragraphen entstanden ist. Da muss es ja einen Fall gegeben haben. Das würde mich auch motivieren, jetzt mal demnächst das zu erforschen. Aber das muss ja wohl auf reale Geschehnisse zurückgehen, dass man sagt, so geht es nicht. Und irgendjemand sagte, ja, kann man da nichts gegen machen. Und dann hat einer gesagt, doch, da machen wir ein Gesetz geben.
Wer eine Bestattungsfeier absichtlich oder wissentlich stört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Paragraf 167a StGB.
Hinterlassenschaften sind nicht notwendig physisch vorhanden. Sie können auch bloß falsche Gedanken sein, die aus einer anderen Zeit in unsere hinüberragen und dort immer noch Wirkungen erzielen. Oder Fehlwirkungen.
Im Strafgesetzbuch etwa steht mehr als ein Dutzend Paragraphen, die bestenfalls unsinnig, im schlechtesten Fall aber störend sind.
Etwas ist da, es ist nicht von mir, es stört auch.
Interviewköder. Beißt einer der Befragten an?
Oh, verdammt.
Oh, verdammt?
Oh, verdammt, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So erstmal verdammt, also ist nicht negativ, sondern jetzt habe ich eine Nuss, eine knackende Nuss.
Berthold Schmidt, Kunsthistoriker und Museumsberater, Leipzig.
Nicht in jedem Fall lässt sich die Nuss knacken. Ein erster Schritt wäre es aber, sich wenigstens ihrer Hartschaligkeit bewusst zu werden.
Laufend kommen im Strafrecht neue Tatbestände und ganze strafrechtliche Nebengesetze hinzu, ohne dass dem Strom des Zusätzlichen eine nennenswerte Subtraktion des Unbrauchbaren gegenüberstünde.
Sebastian Scherer, Entrümpelung und Entkriminalisierung, Aufsatz in Kritische Justiz, Heft 2, 2019.
Hier nähern wir uns dem Punkt, an dem einfach alles zu viel wird.
Namentlich die sogenannten toten Tatbestände, die irrelevanten Kuriositäten, die redundanten Tatbestände und die Bagatelldelikte. Alles Hinterlassenschaften.
Ist die Störung der Bestattungsfeier ein toter Tatbestand? Oder ist nicht vielmehr der Tod die Störung des allgemeinen Betriebsablaufs? Fragen wir einen Philosophen.
Was soll das heißen, wenn das Da des eigenen Daseins aufhört?
Fragt der Philosoph zurück, Hans-Georg Gadamer.
Leben ist Sein im Da, Dasein. Dann ist man plötzlich weg. Da sind nur noch die anderen und alles, was nicht mit mir gestorben ist. Soll das wirklich weiter da sein dürfen? Elias Canetti hat eine Vision.
Sich vorstellen, wie unsere Welt heute aussehen würde, wenn alles, was einem Verstorbenen gehört, vernichtet werden müsste. Erben wäre dann Leichenschändung, ein ekles Verbrechen.
Das Buch gegen den Tod, Seite 266.
Etwas ist da.
Letzter Interviewköder.
Etwas ist da, es ist nicht von mir, es stört keinen, aber ich soll mich darum kümmern.
Ja, das ist dann der Worst Case, ne?
Ulf Schmidt, Dramatiker und Philosoph, Berlin.
Das ist der Worst Case, dann hat man es an der Backe.
Ja, ich soll mich darum kümmern. Mir fiel es zu, also es war eine ganz verwickelte Geschichte, dass ich plötzlich mit diesem riesigen Haus und diesem riesigen Stoffbergen, Geschirrbergen, Kristall, Schränken, dass sie mit diesem ganzen Kram, Abendkleider für die Captain's Dinner auf den Kreuzfahrten, dass ich damit plötzlich alleine war.
Es stimmt insofern nicht, dass es nicht jemand anders stört. Meistens stört es ja jemanden anderen. Also wenn ich von meinem Urgroßonkel eine Bibliothek juristischer Literatur als Hinterlassenschaft erbe und selber weder Jurist bin, noch viel mit dem Onkel zu tun hatte, trotzdem das Gefühl habe, es ist eine Hinterlassenschaft, derer ich als Hinterlassenschaft gerecht werden muss, aber mit jemandem zusammenlebe, der sagt, naja, was sollen denn diese uralten juristischen Wochenzeitungen? Das ist doch Unfug. Mach das weg. Dann steht man eben an dem Punkt, es stört jemanden anderen auf eine Weise, mich stört es auf eine andere Weise, aber man kann es einfach nicht einfach wegtun.
Krankenakten.
Medizinpräparate.
Probleme.
Atommüll.
Ausscheidungen.
Ein Facebook-Account.
Schlemmerfiletwannen.
Problemlösungen.
Weiß kleines Handbuch der Hinterlassenschaften. P wie Problemlösungen.
Um zwischendrin mal was Positives ins Spiel zu bringen.
Des Weiteren handelte ich sehr ausführlich von der Behandlung der französischen Krankheit und entdeckte für einige wenige wichtige Krankheiten die wirksamsten Heilmittel.
Girolamo Cardano, Arzt und italienisches Renaissance-Genie in seinen Lebensbeschreibungen, 1575.
Wie zum Beispiel die Wirkung des Schachtelhalms bei Wassersucht, die des Knoblauchs bei verhärteten Geschwüren, bei Harndrang, namentlich aber bei Gelenkkrankheiten, Nierenstein, Kolik, Hämorrhoiden und viele andere, gegen 5000. An gelösten oder wenigstens aufgestellten medizinischen Problemen werde ich gegen 40.000 hinterlassen, an solchen kleinerer, nebensächlicher Art 200.000.
Doch nicht ganz so positiv. Selbstzufriedenheit bläht Hinterlassenschaften auf, nur Bescheidenheit belässt sie überschaubar klein. Conclusio: Hinterlasse nie Lebenserinnerungen, Autobiografien, Selbstporträts, Tagebücher.
Ich frage mich, was mir wohl unangenehmer wäre, dass nicht eine Zeile von mir bliebe oder dass mir fälschlicherweise ein Text zugeschrieben würde, den ich nie verfasst habe, mit dem ich aber posthum in den Schulbüchern landete. Ohne zu zögern die Antwort: Letzteres ist der Albtraum schlechthin.
Tagebuchnotiz des Autors dieses Features, 10. März 2015.
Schon der Gedanke daran lässt mich frösteln, denn nicht gewesen zu sein ist eins, der Falsche gewesen zu sein etwas ganz anderes.
Bitte, wir wollen hier nicht zu privat werden. Also, weiter im Text.
Kleines Handbuch der Hinterlassenschaften, H wie Hausrat.
Es gab diesen großen Zickzackkeller, der bis unter den Garten reichte. Es gab dann ein sehr großes Esszimmer. Es gab eine schöne große Waschküche. Es gab natürlich den Heizungskeller und dann gab es noch den Einmachkeller.
Einige Kellerräume waren bis unter die Decke vollgestopft. Reichlich gefüllt auch Mutters Räume im Erdgeschoss. Die Küche mit der Abstellkammer und dem Spind, das Esszimmer und das Wohnzimmer, das sich anschließende Arbeitszimmer, ihr Schlafzimmer, alles sehr, sehr voll.
Susanne Meyer, Die Dinge unseres Lebens, Berlin 2019.
Wie Sie sehen, hier hat das alles gar keinen Platz, obwohl hier wirklich ich immer noch umgeben bin von Möbeln, die mich mein Leben begleitet haben. Da steht der kleine Eichenschrank, in dem, als ich 3 oder 4 war, die kleinen Kleidchen von meiner Schwester und mir waren. Oder wir sitzen hier an einem Tisch, an dem der Landwirt Christian Schmidt irgendwie seine Futterbestellungen aufgegeben hat. Das gefällt mir eigentlich.
Es gab in den Möbeln dicht aneinander geschobenes und gestapeltes Geschirr. In der Speisekammer ein Set alter Pfannen aus schwarzem Eisen. Da waren Backbleche im Zustand fortgeschrittener Verrostung, weil ja schon lange nicht mehr gebacken worden war. Im Schrank seit Ewigkeiten nicht mehr berührte Reste von Mehl oder Zucker in knittrigen Tüten. Dafür im Tiefkühlfach ganze Batterien von Fertigmahlzeiten, die sie nicht mehr hatte aufessen können.
Sie ist die Mutter der Journalistin und Autorin Susanne Meyer. Nach Jahrzehnten des Alleinlebens im selbsterbauten Haus war irgendwann der Umzug ins Seniorenheim unumgänglich geworden. Damit verbunden eine Inventur von Hausrat. Viel Hausrat.
Ja, es war ein großes Haus. Mein Vater war ein leitender Beamter. Und das ist schon klar, dass die nächste Generation mit ihren Gehältern das nicht mehr hinkriegen würde, schon gar nicht mit Kindern. Das liegt unter anderem darum, technisch gesehen zum Beispiel, dass der Familienlastenausgleich viel größer war. Also die Steuerbelastung dieser Generation war sehr viel geringer. Das war wahrscheinlich auch ein Auslöser für dieses Wirtschaftswunder, weil man sehr viel mehr von dem, was man verdiente, umsetzen konnte. Es ist ja doch eigentlich in dieser Zeit, dass das Gros dieser Einfamilienhaussiedlungen entstanden sind. Also das Haus meiner Eltern lag am Rand von Bonn in einer schönen kleinen Villenlage, wo früher Kartoffelacker gewesen waren. Und wenn Sie mit einem Zug durch deutsche Landschaften fahren, dann sehen Sie überall diese Art von Häusern. Das war eine Zeit, wo sehr viel Geld umgesetzt werden konnte.
Geld, das vorzugsweise in die Anschaffung von Hausrat ging. Irgendwann indes verwandelt sich jeder Hausrat in Unrat. Da ist Rat teuer.
Schlimmer, Filiwannen.
Tischdecken.
Atommüll.
Einweggläser.
Bücher.
Selbstentblößungen.
Klamotten.
Schlimmer, Filiwannen.
Ich öffne die Speisekammer und stehe Säulen sauber hochgestapelter silberner Gebilde gegenüber. Die Schlimmer, Filiwannen. Meine Mutter hatte ein tiefgefrorenes Fertiggericht in Gestalt des preisgünstigen Schlemmerfilets entdeckt. Das hatte sich wohl zu einer Leidenschaft ausgewachsen, in der auch die immer wieder herrliche Überraschung steckt, wie einfach es doch heute sein konnte zu kochen. Einfach ohne viel Geschnipsel und Gemassel, wie man sagte, ohne hinterher eine verdreckte Küche putzen zu müssen. Kabeljau war es also in dieser hübschen, silbern glitzernden Aluwanne, die sie allerdings brav abspülte und hochstapelte, also vom Boden bis unter die Decke, in mehreren Säulen.
Ja, was soll damit machen? Ich bin auch kürzlich gefragt worden, jemand erbte von seinem Vater eine Sammlung von hunderten Holzlöffeln, also größere, auch spatenartige, aber auch eben kleine, die man zum Essen benutzt, und fragte mich, ob denn nicht ein Museum hier in Deutschland sich darüber freuen würde. Nein,
Dass man Holzlöffel aufhebt, versteht sich von selbst. Zumindest bei einer noch von Mangelerfahrungen geprägten Generation. Bei Schlemmerfiletwannen ist es ein bisschen komplizierter. Als Agenten der Wegwerfgesellschaft unterwanderten sie ab 1969 die Haushalte mit einer doppelten Botschaft. A. Wirf mich weg, dann hast du keinen Abwasch. B. Wenn du mich trotzdem abwäschst, werde ich dir noch lange dienlich sein.
Man kann die Wegwerfgesellschaft als eine Steigerung der Konsumgesellschaft begreifen.
Wolfgang König, Geschichte der Wegwerfgesellschaft, Stuttgart 2019.
Eine Abkehr von der Wegwerfgesellschaft lässt sich in zwei einfache Handlungsanweisungen kleiden. Erstens, weniger produzieren, konsumieren und wegwerfen, sowie zweitens, Produkte länger nutzen.
Im Gegensatz zu Karnevalskitsch, häufig eine Blech-Plastik-Mischung, bestehen Schlemmerfiletwannen aus reinem Aluminium. Sie seinerzeit nicht mit dem Hausmüll auf einer Deponie entsorgt zu haben, macht aus ihnen heute einen sauber vorsortierten, verwertbaren Rohstoff. Frau Meier Senior hat also nachhaltig bewahrt. Und ihre Tochter bekennt im Buch:
Es sollte klar geworden sein, dass ich keine Freundin des schnellen Wegwerfens bin, der blinden Entsorgung, dieses habe den Container bestellt und das Haus leergezogen.
Mit dem Vernichten ist das immer so eine Sache. Aber es passiert ja auch in Deutschland tagtäglich. Jemand verstirbt, ein Erbe kann nicht, will nichts mit den Hinterlassenschaften anfangen. Und häufig kommt dann der große Container, in den dann ungesichtet die Dinge hineinwandern. Das betrifft also auch Künstlerisches. Und das passiert tagtäglich. Und das ist eigentlich die Norm.
Für mich ist dieses Weg ein sehr kindischer Versuch, sich der Vergangenheit zu entledigen. Und dann ist es natürlich auch so, das können Sie auf den Internetportalen von Marie Kondo sehen, wo die Leute ihre gesamten Klamotten wegschmeißen in einer Art von schwarzen Messe. Man muss die tollen Blusen, die man gekauft hat und so schick fand, ja irgendwie muss man sich davon trennen. Also verwandelt man sie in Müll. Die knien tatsächlich nieder und besinnen sich darauf, dass sie jetzt das Haus reinigen. Das ist sehr ritualisiert. Und im Prinzip bieten wir diese Waren dem Gott des Kapitalismus dar. Und ich denke, die Kondos und so weiter versuchen, die Wertigkeit aus diesen Waren rauszuziehen, damit man sie guten Gewissens in die Tonne treten kann.
Wertigkeit liegt im Auge der Betrachter.
Vor 3 Jahren ist zum Beispiel der Kopf eines verstorbenen Stummfilmregisseurs aus dem Grabe entwendet worden. Murnaus Kopf ist aus der Gruft in Berlin-Stahnsdorf entwendet worden. Ein Sammler wahrscheinlich, der es unbedingt ganz nah an sein Idol schaffen wollte. Also es wird alles gesammelt. Man will es lieber nicht vorstellen, was sonst noch alles so gehen könnte.
Sagt man nicht auch bei Menschen, die ihre Hunde ausführen und die Hunde hinterlassen dann etwas, was die Hundebesitzer nicht mit diesen praktischen Beuteln aufnehmen, sagt man nicht auch da, das ist eine Hinterlassenschaft? Das muss unbedingt auch noch gewürdigt werden.
Handbuch der Hinterlassenschaften, A wie Ausscheidungen.
Das krasseste Beispiel ist ja Piero Manzonis Merda d'Artista, eine Hinterlassenschaft, die sie nun, wenn denn überhaupt was drin ist in den Dosen, greifbarer nicht geht.
Berthold Schmidt spricht hier über die sorgsam abgefüllten Exkremente des italienischen Konzeptkünstlers Piero Manzoni, betitelt Künstlerscheiße. Seit 1961 bereichern sie so manche Sammlung und werden heute noch für anrüchige Summen verkauft. Auktionstext im Internet:
Exemplar 20 von 90 Exemplaren ist noch in bestem Erhaltungszustand.
Keiner wagt sie aufzumachen, aus vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen. Ja. Aber was ist das nun, eine Hinterlassenschaft in diesem Sinne?
Das war mir nicht bekannt, aber ein Kunsthistoriker weiß das natürlich.
Das mit dem Erhaltungszustand ist allerdings so eine Sache, wie schon in den 1990er Jahren ein Exponat im dänischen Herning Museum of Contemporary Art zeigte.
Bald schon leckte das Gefäß und im Saal breiteten sich odiöse Gerüche aus. Damit war aber das Geheimnis der Büchse gelüftet und ihre Aura ein für allemal dahin.
Konstatierte die Neue Zürcher Zeitung.
Man habe für das Werk alles getan, beteuerte damals der Museumsdirektor und verwies auf die Expertise von Bakteriologen, dass der Kot raus will.
Senti quanto puzza la merda d'artista, si vende una bellezza questa cacca che spiazza.
Stinkende Hinterlassenschaften sind das eine, Geld etwas ganz anderes. Ein Wurm ergötzt ein Kind, ein gelber Kot die Alten. wusste aber schon der Barocklyriker Barthold Heinrich Brockes. Und Sigmund Freud setzte noch einen drauf.
Das ursprünglich erotische Interesse an der Defäkation ist zum Erlöschen in reiferen Jahren bestimmt. In diesen Jahren tritt das Interesse am Gelde als ein neues auf, welches der Kindheit noch gefehlt hat. Dadurch wird es erleichtert, dass die frühere Strebung auf das neu auftauchende Ziel übergeleitet werde.
Erst liebt man die eigene Scheiße, dann das Geld. Und wenn man am Ende wieder in der eigenen Scheiße angelangt ist, wird man umso stärker geliebt, je mehr Geld man für die Hinterlassenschaft angehäuft hat.
Ich hatte einfach nur den Wunsch, weg aus meinem Gesicht, ja. Aber so weg, dass sie nicht umkommen.
Und damit zu wirklich ernsthaften Problemen.
Buch der Hinterlassenschaften, P wie Präparate.
Auf der Suche nach Arbeitsräumen, also Laboren in diesem Fall, stieß ich auf ein Zimmer, was verschlossen war, aber uns dann aufgemacht wurde. Also ein Zimmer, das war ein Riesenraum. Der war beherrscht mit Zylindern, die relativ repräsentativ auf Regalen standen, mit Abnormitäten, also mit Föten oder Nichtgeborenen oder Verstorbenen, die dort in Spiritus oder was es war, schwammen.
Hans-Wolfgang Kölmel, emeritierter Professor für Neurologie, heute lebt er in Erfurt. 1991 war er der erste westdeutsche Arzt nach dem Untergang der DDR an der berühmten, aber heruntergewirtschafteten Berliner Charité. Darauf bezieht sich sein Erfahrungsbericht Charité 91, erschienen 2019, in dem er seine damaligen Eindrücke schildert.
Hinter dem Labortisch standen Vitrinen, die gesamte Länge der Wand einnehmend. Sie enthielten weitere, etwas kleinere Gefäße aus dickem Glas, schätzungsweise 70 oder 80 an der Zahl. Darin schwammen überwiegend Gehirne oder Gehirnschnitte. Auch hier hatte ein Teil der Gläser an Flüssigkeit verloren. Die Ursache dafür lag wohl an den Glasdeckeln, die zum Teil nur locker aufgelegt und nicht festgeklebt waren oder deren Kleber sich aufgelöst hatte.
Entsprechend sah das auch schrecklich aus, weil die einzelnen armen Geschöpfe in diesen Behältern so abgesunken waren. Und ich habe mir gesagt, ich kann das nicht aushalten, ich kann es nicht sehen. Ich meine, das sind vielleicht für den Wissenschaftler interessante Dinge. Ich nenne es jetzt mal Dinge, es waren ja im Grunde Menschen. Aber dort gehören sie nicht hin. Und da wollte ich eigentlich gar nicht so sehr nachdenken.
Musste er aber, wollte er die Räume nutzen. Es führte zu einem radikalen Entschluss.
Da ich wusste, dass in der Pathologie dort ähnliche Objekte deponiert sind, diese berühmte Wilchhoff-Sammlung oder Rest der Wilchhoff'schen Sammlung, haben wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wir, das heißt Mitarbeiter aus dem Westen, die rübergeschafft. Das war also eine sehr, sehr aufregende Aktion, denn wir durften ja nicht erkannt werden.
Verfahrensweisen für den Umgang mit Vorgefundenem.
Die Hinterlassenschaften einem anderen unterjubeln und erst Jahrzehnte später nachfragen, was daraus geworden ist.
Ich war im Museum für Medizingeschichte und habe denen diese Sache mitgeteilt, ob sie denn wüssten, dass da eine ganze Menge Objekte, ich nenne es jetzt mal Objekte, dort dazwischen gestellt worden waren. Also die waren nicht amused, aber bis jetzt habe ich nichts gehört. Ich hoffe, das gibt da keinen großen Aufstand.
Dieser Verweis auf einen möglichen Aufstand, sprich auf die Spätfolgen der Tat, erwischt mich auf dem falschen Fuße. Habe ich immer gesetzeskonform gelebt?
Atommüll.
Nachlasspublikationen.
Trinkgeld.
Exkremente.
Gerümpel.
Krankenakten.
Man könnte jetzt mal reingucken. Was ist hier drin? Ja, kleine Karteikärtchen. Also muss nicht notgedrungenerweise viel Behandlung gelaufen sein. Das kann auch sein, dass es tatsächlich im Rahmen einer Kur dann alles gewesen ist.
Rainer Erikes, Privatdozent für die Geschichte der DDR-Medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
Das heißt, also wir können jetzt nicht erwarten, hochtechnologisiertes Krankenhaus, wo wir reingucken in die Patientenakten. Aha, die haben hochspezialisierte Therapien durchgeführt und standen dann im Zeichen des Mangels, der ja in der DDR überall vorhanden war. Das wäre natürlich interessant, wobei ich hier glaube eher, das geht einfach um die ganz ordinären Krankenakten.
Die nur deshalb noch existieren, weil ich sie mir angeeignet habe. Tatort Thüringen, Sommer 1990. Niemandszeit zwischen Untergehen der DDR und Auferstehen dem Gesamtdeutschland.
Das könnte es sein. Das ist nämlich am Ortsausgang. Aber das ist Richtung Ilm.
Am Ortsausgang des Volksheilbads Bad Berka stand ein aufgelassenes Klinikgebäude. Wuchtige wilhelminische Architektur, gespenstische Verwahrlosung, zerbrochenes Glas, sperrangelweit aufstehende Türen. In vielen Räumen Spuren vandalischer Verwüstung. In den Ecken Manzoni-Artefakte, noch unverdost.
Und wir haben noch ganz andere Sachen gefunden. Also da standen noch Wagen rum. Und, und vor allen Dingen, also das Bizarrste war, das war so ein 1945 die Russen kommen Phänomen, dass in Speisesaal quasi die Teller auf dem Tisch standen.
Unterm Dach eine Kammer, in der sich etwas mehr als ein Dutzend DIN-A5-Umschläge mit Krankenakten fanden. Sowie auf dem Fußboden, mit Abdruck von Springerstiefeln, die Chefarztkorrespondenz von 1973 und ein Brigadetagebuch desselben Jahres. Letzteres eine Art Welterklärungsdokument. Auszug?
Frage: Wie viel wiegt der Himmel?
5,51 Milliarden Tonnen.
Lässt sich Venedig noch retten?
Hoffnungen bestehen.
Was für die Klinikbesucher seinerzeit auch zugetroffen haben durfte, denn der Stempelaufdruck verriet, es handelte sich um eine Kureinrichtung.
Hinterlassenschaften, A wie Abstinenzgebote, gesetzlich verfügt.
Gefährdung einer Entziehungskur. Paragraf 323b Strafgesetzbuch.
Statt dass man der Ehefrau, die aus Mitleid einen Flachmann mitbringt in die Entziehungsanstalt, statt dass man ihr sagt, liebe Frau, damit gefährden Sie die Entziehungskur, wissen Sie eigentlich, was Sie machen, sagt man, wissen Sie, dass Sie dafür ins Gefängnis kommen können.
Nein, eine Entziehungsanstalt war es nicht, wenngleich es in Bad Berka durchaus auch um die Nachsorge von Lebererkrankungen ging. Sanatorium Römisch II des Volksheilbads betreute allerdings Diabetiker und entsprechend fanden sich im Schriftverkehr Fragen der Insulinbeschaffung, kleinere Versuche von Funktionären, sich bessere Behandlungsmöglichkeiten zu erfeilschen, daneben ganz klassische Arztbriefe. Das alles habe ich damals komplett durchgelesen. Ein Verstoß gegen gute Sitten?
Man müsste gucken, wann sind die entstanden, die Akten. Was steht da überhaupt drin? Sind es tatsächlich Krankenakten? Wie lange müssen die aufbewahrt werden? 10 Jahre, 30 Jahre? Da gibt's ja ganz klare Gesetze. Wer soll das aber prüfen, bitteschön? Das dürfen auch wieder nur Leute prüfen, die eben dann Zugang haben dürfen. Also nicht jedermann darf das machen.
Schon gar nicht ein übermotivierter Jungjournalist auf der Suche nach DDR-Medizinskandalen.
Die sich nicht finden ließen. Übrigens berichte ich hier aus der Erinnerung. Mir ist es zu mühselig, die verblassten Kohlepapierdurchschläge noch einmal durchzuarbeiten. Solche Enthaltsamkeit scheint allerdings auch geboten.
Wir leben ja heute in einer Zeit, wo alles auch datenschutzrechtlich natürlich geregelt ist. Das war aber früher überhaupt nicht so. Also, dass man früher den Datenschutz beachtete, wäre ein komisches Ansinnen gewesen, weil das war ja eine relativ chaotische Zeit.
Genau deswegen nahm ich mich dieser Hinterlassenschaften an. Eine Rettungsaktion, um das marode DDR-Gesundheitssystem für nachfolgende Generationen zu dokumentieren. Sprachen nicht allein schon die Notizzettelchen in den Krankenakten für krasse Papierknappheit?
Vielleicht muss ich das vorstellen. Patientin A wurde operiert, dann wurden Organe rausgenommen, dann hat man die Zellbiologie sich angeguckt und dann haben die Pathologen festgestellt, ja, da ist ein bösartiger Tumor. Dann finden sie einfach nur eine Diagnose, also Name, Geburtsdatum, Patientennummer, Diagnose, Karzinom. So wurde es gemacht. Das ist das ein Mini-Zettelchen, aber so kam das. Also praktisch eine Todesdiagnose auf einem Mini-Zettel. Aber so gelangt das dann in die Abteilung, wo die Patienten dann auf Station liegen. Und dann wird das so abgeheftet. Das ist eben so.
Rainer Erikes nüchterne Expertise lässt 30 Jahre später meinen Überlieferungseifer gründlich in sich zusammensacken. Natürlich hätte ich das alles ohne Schaden für die Nachwelt liegen lassen können. War es überhaupt nicht einfach nur Diebstahl?
Mein Vorschlag wäre, es als derelinquiert zu betrachten, dass der Eigentümer kein Interesse mehr dran hatte. Zu einer Zeit, als es noch keine Datenschutzgeschichten gab, hat der Eigentümer gesagt, ich muss hier raus und ich lasse die Sachen hier, ich die jetzt noch groß in Mülltüten tue und so weiter.
Der Kriminologe Sebastian Scherer nimmt eine schwere Last von meinen Schultern.
Wenn Sie derelinquiert sind, dann ist es Abfall. Und dann können Sie sich den aneignen oder nicht. und tun damit eigentlich nichts Verbotenes.
Abfall.
Karnevalskitsch.
Schlemmerfiletwannen.
Pelasker.
Einweggläser.
Exkremente.
Abfall.
Noch eine wahre Geschichte.
Im Sommer letzten Jahres radelte der Autor mit seiner Familie zu einem nahegelegenen Badesee. Auf halber Strecke registrierte er eine Veränderung auf einem bislang stets unauffälligen Waldweg. Ein Berg von Müll lag dort. Nicht nur ein paar Tüten. Ein Berg. Offenkundig hatte jemand die Wohnung eines Verstorbenen ausgeräumt und alles in die Natur gekippt. Persönliche Unterlagen, angebrochene Medikamenten und Windelpackungen, Kleidung, Möbel, ein Toilettensitz, einfach alles. Gleichgültig, wie intim und unhygienisch es war.
Wir beschlossen, nach dem Schwimmen die Polizei zu benachrichtigen.
Auf dem Rückweg ließ sich eine Veränderung in dem so auffällig gewordenen Waldweg erkennen. Nichts war mehr da. Kein Papierfitzelchen, nicht das kleinste bisschen Müll.
Gäbe es nicht Fotos auf dem Smartphone, alle in der Familie würden schwören, einer kollektiven Halluzination erlegen zu sein. So aber konnten wir dem Wunder der Dematerialisation beiwohnen. Also nicht ganz beiwohnen. Es hat sich irgendwie ereignet.
Verfahrensweisen für den Umgang mit Vorgefundenem. Niemals dessen Platz in die Natur verlagern. Niemals.
Nicht mal Karnevalsorden als Geocaching-Köder, versteckt in einer Suppenschüssel?
Ja, das geht eigentlich, stimmt. Also so, stimmt, ja, das kann man sich überlegen. Und in spätestens 500 Jahren würde man ja ganze Siedlungsgebiete rückschließen, nur aufgrund des Fundes eines Karnevalsordens in einer Suppenschüssel.
Vielleicht sollte man sie in Bayern vergraben. Ich glaube, da gehört eindeutig alles dem Staate, während in Bremen ist, glaube ich, wieder anders geregelt. Also vielleicht musste man auch schauen, wo man denn die Schätze vergräbt.
Scherz beiseite. Die meisten Hinterlassenschaften, derer sich keiner mehr annehmen will, landen auf dem Müll. Der Müll landet hoffentlich dort, wo er landen soll, bei den kommunalen Entsorgern. Die von mir erlebte Dematerialisation trägt wahrscheinlich einen bestimmten Namen.
Berliner Stadtreinigung. Slogan unter anderem God save the clean.
Und überhaupt hat der Herrgott vor das Wegwerfen das Weggeben gesetzt. Unter dieser Perspektive ist ein überbordender elterlicher Nachlass, wie bei Susanne Meyer, keine Nachlast, sondern eine Nachlust.
Ich fand, das kann auch was Liebevolles haben, dass man denkt, sie fanden das so schön und das hat ihr Leben bereichert. Und damit gehe ich jetzt sorgsam um und sehe auch zu, dass das an die richtigen Leute kommt.
Gesagt, getan. Freunde, Verwandte, Interessierte, Bedürftige, karitative Organisationen, alle kamen.
Es war wirklich hinterher so wenig übrig, dass die Entrümplerin, als sie kam, wirklich sauer war, weil sie hat gesagt, hier ist eigentlich gar nichts. Normalerweise müssen da irgendwie noch ein paar Teppiche sein. Und wir haben dann schließlich gesagt, okay, den einen Teppich, dann stiften wir den nicht, dann kriegen Sie den Teppich, damit sie das weggeschafft hat.
Dann stand das Haus leer. Ganz anders als bei Walter Filz, dessen väterlicher Karnevalskitsch sich immer noch bei der hochbetagten Mutter befindet und eben nicht beim Sohn als jüngstem Familienmitglied.
Die Option, dass ich die Dinge meines Vaters nach Hause zu uns in die gemeinsame Wohnung mit meiner Frau trage, gibt es überhaupt nicht. Es gibt auch nicht die Option zu sagen, komm Schatz, es gibt doch jetzt überall rund um die Städte so billige Storage Center und Lagerräume. Lass uns doch für einen geringen Betrag im Monat so ein Ding anmieten. Dann kommen alle Kartons mit den Dingen meines Vaters dorthin. Da wird sie sagen, ja und wofür?
Wer kein Wofür hat, muss auch nichts bewahren. Allerdings gibt es immer noch die Flucht in die immaterielle Konservierung. Zum Beispiel:
Es ist noch Känguruschwanzsuppe da. Die Wahrheit über den Kölner Karneval aufgrund der Beweismittel meines Vaters von Walter Filz.
Ich habe den Riesenvorteil. Ich habe über die Sammlung meines Vaters ein Buch geschrieben. Und im Nachhinein fiel mir auf, dieses Buch ist mein Ablasshandel. Ich habe mich mit den Dingen beschäftigt und jetzt können sie weg. Hurra!
Es geht weiter mit S, wie Selbstentblößungen.
Haben wir nicht vereinbart, dass es heißt, Florian Felix Weiß, kleines Buch der Hinterlassenschaften, S wie Selbstentblößungen?
Prinzip Verkürzung als Gesundschrumpfung potenzieller Hinterlassenschaften.
Ah.
Also es tritt einem da eine Person entgegen, die ich jedenfalls nicht kannte.
Mariam Lau, Journalistin. Zusammen mit ihrem Mann erbte sie den Nachlass des mit ihnen befreundeten Schriftstellers Michael Rutschke, dessen Frau, die Publizistin Katharina Rutschke, schon einige Jahre zuvor gestorben war. Im Mittelpunkt des Erbes standen Tagebücher.
Wie die Ehe da geschildert wird, das ist einfach unfasslich deprimierend. Die beiden als Eheleute waren ja für uns auch, ich will nicht sagen Modell, aber das war toll, wenn man die zusammen beim Frühstück mit den Zeitungen sitzen sah und dann beide extemporieren über irgendwas und dann kommen Ideen und nein, ich sehe das so und noch eine Idee und noch eine Idee. Jetzt tritt einem aus den Tagebüchern so unendlich viel Unglück und Neid und sie maßt sich jetzt an, auch Autorin zu sein, statt die Lehrerin zu bleiben, die sie eigentlich war und so. Also das hat mich schon erschüttert.
Neuerdings verzichtet R. auf die Verschleierungstechniken, das Schönreden. Ja, großartiger Text, aber er war dabei, wie Katrin ihn geschrieben hat, und das war grauenhaft. 8 Stunden für 2 Seiten, 2 Flaschen Rotwein. Überhaupt sei das eine furchtbare Quälerei mit dem Arbeiten von Katrin. Aber das gehöre eigentlich zur ehelichen Intimsphäre und deshalb wolle er nichts weiter darüber sagen.
Eine Regel, an die sich der nur oberflächlich als R. fiktionalisierte Michael Rutschke keineswegs gehalten hat. Seine unter dem Titel Gegen Ende publizierten Tagebücher gehören zum indiskretesten, was in dieser ohnehin klatschsüchtigen Gattung in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht wurde.
Aus diesen Büchern tritt einem eine wahnsinnige Finsternis, vor allen Dingen was die eigenen persönlichen Aussichten angeht, sehr viel Pessimismus und Düsterkeit entgegen.
Neulich quälte ihn mal wieder der Gedanke, dass es ihm misslungen sei, als Habermas jüngerer Bruder Anerkennung zu finden. Keine entsprechenden Preise, keine Veröffentlichungsmöglichkeiten, kein Podest.
Das zimmerte sich Michael Rutschke posthum selbst, allerdings eher als Schafott, denn als Bühne. Der nachtragende Misanthrop verrät alles und jeden. Sich selbst, die Ehefrau, die besten Freunde. Am härtesten trifft es den Herausgeber der intellektuellen Zeitschrift Merkur, Kurt Scheel, der Rutschke in Unkenntnis von dessen wahrer Meinung über ihn selbst noch am Sterbebett rührend umsorgte.
Also Scheel hat geschrieben, manche verlieben sich in die falsche Frau, ich hatte den falschen Freund. Aber ich glaube, wenn man ihn fragen könnte, er lebt ja nicht mehr, ob er auf diese Freundschaft hätte verzichten wollen, glaube ich nicht, dass er das bejahen würde. Er hätte wahrscheinlich, wenn er das gewusst hätte, wie man über ihn denkt, er hätte sich wahrscheinlich mit etwas weniger Enthusiasmus und Offenheit da reinbegeben.
Kurt Scheel edierte sogar noch die zur Veröffentlichung verfügte Auswahl aus den Tagebüchern Rutschkis und schied dann aus dem Leben. Hat ihn das Gift seines Freundes Michael umgebracht?
Wenn ja, stellte sich die mephistophelische Frage, ob's manchmal nicht besser wäre, dass nichts entstünde, weil daraus Zerstörung, Sünde, kurz das Böse kommt.
Atommüll.
Pelasker.
Karteikarten.
Nachlasspublikationen.
Pelasker.
Wörterbuch der Hinterlassenschaften. N wie nichts.
Der Stamm der Pelasker lässt sich weder zeitlich, geografisch noch sprachlich exakt einordnen. Schuld daran sind zum einen die unterschiedlichsten Aussagen über die Pelasker, von Homer bis zu den byzantinischen Lexika, zum anderen das völlige Fehlen materieller Hinterlassenschaften. Vermutlich waren die Pelasker ein uraltes vorgriechisches Bevölkerungselement im östlichen Mittelmeerraum.
Mit dem Lexikon der Antike, herausgegeben vom VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1971, gehen wir als letztes vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, zum Hörensagen.
In seinem Keller fand man ab und zu Seminare statt. Also man saß dann mit ihm da zusammen in dieser gigantischen Hinterlassenschaft der digitalen Bibliothek von Alexandria, die keiner lesen konnte.
Erinnert sich der Dramatiker und Philosoph Ulf Schmidt an seine Münchner Studienzeit in den 1980er Jahren. Hängen geblieben ist das Mandragola-Projekt des Theaterwissenschaftlers Heribert Czelski.
Wie heißt das?
Das Mandragola-Projekt.
Nicht Dracula, sondern
Mandragola, das Stück von Niccolò Machiavelli, Mandragola.
Theater hat ein Problem. Es ist da, aber nichts von seiner Substanz bleibt. Die Substanz ist flüchtig. Wie will man sie fixieren, untersuchen,
verewigen.
Da hat man gesagt, okay, wir dokumentieren das auf Video, ist dann aber auch relativ schnell zu dem Punkt gekommen zu sagen, naja, das Theater besteht ja nicht nur aus dem, was auf der Bühne passiert, sondern es konstituiert sich ja eigentlich im Auge des Betrachters. So, und dann kam Harry Baczelski.
Dieser 2016 verstorbene Theaterwissenschaftler nahm sich in den 1970er Jahren vor, die Wirkung von Dramen wirklich zu erforschen, sprich auswertbare Daten des Theatererlebnisses zu gewinnen.
Die Idee wurde mit unfassbarem Aufwand betrieben. Also, das Publikum wurde vor der Aufführung befragt, was es denn erwartet. Es wurde direkt nach der Aufführung befragt, was es gesehen hat. Und es gab dann ein paar Wochen später nochmal eine Nachbefragung. Daraus wurden dann die Lochkarten gemacht. Man hatte keine Disketten zu der Zeit. Die Computerleistungsfähigkeit zu der Zeit entspricht wahrscheinlich dem, was wir heute als Chip im Autoschlüssel haben. Das nächste war der sogenannte Product Analyzer. Die Zuschauer bekamen die Aufführung über ein kleines Gerät mit einem Kippschalter an ihren Platz mit drei Stellungen. Stellung 1 gefällt mir, Stellung 2 gefällt mir nicht, Stellung 3 weder noch. Und waren gehalten, während der Vorstellung halt immer hin und her zu schalten, ob es ihnen gerade gefällt, nicht gefällt oder weder noch gefällt. Und das dritte, und jetzt wird es dann wirklich wahnsinnig, es wurden einzelne Zuschauer mit sowas verkabelt wie einem Lügendetektor.
Zu diesem Verfahren gehören auch die Methoden zur Registrierung des Blickverlaufs.
Harry Baczelski, empirisch-quantitative Methoden in der Theaterwissenschaft.
Und die Methoden zur Erfassung von Rezipientenbewegungen auf präparierten Sitzgelegenheiten, die Rückschlüsse auf Aufmerksamkeit oder Unaufmerksamkeit erlauben.
Wer mit dem Hintern hin und her rutscht, will vermutlich ganz schnell weg.
Dann passierte etwas, was sozusagen in der Theaterwissenschaft als der große Glücksfall betrachtet wurde, nämlich er beantragte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Projekt, um diese Daten auszuwerten. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft sagte, wir geben dir das Geld. Theaterwissenschaft in München glücklich. Die Forschungsgemeinschaft hat uns anerkannt. Wir sind jetzt eine Wissenschaft. Wir sind eine ernstzunehmende, empirisch-quantitative Wissenschaft. So, jetzt muss der Baczelski nur sein Zeug auswerten und Ergebnisse vorlegen, dann sind wir wir. Und das ist schiefgegangen.
Denn schon im ersten Projektdurchlauf fielen so viele Daten auf Lochkarten und Magnetbändern an, dass die damalige EDV davon überfordert war. Baczelski hob die Datenträger in seinem Kellerbüro auf, vielleicht in der Hoffnung auf den technischen Fortschritt. Doch wurde zwar die EDV mit den Jahren immer besser, die Lochkarten und Magnetbänder allerdings auch unlesbar. Das groß gedachte, aber nie zu einem Ende gekommene Mandragola-Projekt zur Revolutionierung der Theaterwissenschaften verwandelte sich in eine Hinterlassenschaft, die sich Tag um Tag ein bisschen mehr selbst entwertete.
Und deren realen Verbleib ich nicht weiter erkundete. Denn als Mythos und Inbegriff des Nicht-Loslassen-Könnens scheint mir dieser Wächter der Daten in seinem Keller genau das zu verkörpern, wofür Hinterlassenschaften allgemein stehen. Hoffnung nämlich und Hoffnungslosigkeit zugleich. Fast tragikomisch erscheint, dass Harry Baczelski seiner Zeit weit voraus war, denn heute, im Zeitalter von Likes und Smartwatches, hat sich die Vermessung von Emotionen längst etabliert.
Er ist ja, könnte man sagen, Vorreiter tatsächlich gewesen, der Versuch, Qualitatives zu quantifizieren, was eh nicht geht, aber zumindest den Versuch zu machen. Und an der Stelle kann man dann fast wieder glücklich sein, dass es schiefgegangen ist, weil sonst säßen wir wahrscheinlich heute alle mit Hautwiderstandsmessungen verkabelt im Theater, weil die Kulturpolitik herausfinden möchte, ob es uns denn wirklich gut gefallen hat.
Einen Atommüll hätten wir da.
Hinterlassenschaften.
Wer braucht und wer will.
Vom Umgang mit Vorgefundenem.
Abissal, abissal, was Radioaktives.
Ein Feature von Florian Felix Wey.
Das nicht enden soll ohne ein paar wichtige Hinweise. Erstens, es gibt Hinterlassenschaften, über die könnte man lange reden, sie blieben dennoch ein Problem.
Einen Atommüll, einen Atommüll, einen Atommüll hätten wir da.
Zweitens, legen Sie immer ein paar Münzen auf den Sammelteller in öffentlichen Toiletten. Das wiegt die eine Hinterlassenschaft mit der anderen wenigstens symbolisch auf. Drittens, die Krankenhausakten aus Bad Berka schickte ich nach einem Hinweis meines Gesprächspartners Rainer Erikes an das Hauptstaatsarchiv in Weimar. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird man sie dort eher vernichten, denn bewahren, was ganz im Sinne meines Gesprächspartners Bertolt Schmidt wäre.
Vielleicht sollten wir einfach wieder mehr Lücke zulassen und uns aktiv auch trennen und Lücke auch künstlich zu schaffen im Zweifel.
Für bereitwillige Auskünfte danke ich außerdem Walter Filz, dem Neurologen Hans-Wolfgang Kölmel, den Journalistinnen Mariam Lau und Susanne Meyer, dem Kriminologen Sebastian Scherer und dem Dramatiker Ulf Schmidt.
Es sprachen der Autor, Justina Hauer, Florian Seigerschmidt und Janina Sachau. Ton und Technik, Wolfgang Rixius, Hanna Stieger und Jens Müller. Regie, Thomas Wolferts. Redaktion, Klaus Pilger. Produktion, Deutschlandfunk 2020.